Am Morgen des 31. Oktober 1984 um 9.20 Uhr durchquerte Indira Gandhi den Garten ihrer Residenz in Neu-Delhi auf dem Weg zu einem Interview mit dem britischen Filmemacher Peter Ustinov. Sie war unbewaffnet und trug entgegen den Sicherheitsanweisungen keine kugelsichere Weste. An einem Gartentor standen Bean Singh, ein Leibwächter, dem sie seit 10 Jahren vertraute, und der erst vor 5 Monaten zugewiesene Satwant Singh. Bean Singh feuerte 3 Kugeln aus seinem Revolver in ihren Bauch, woraufhin Satwant Singh 30 Schüsse aus seiner Maschinenpistole abgab. Die Attentäter ergaben sich sofort. Bean Singh wurde kurz darauf von anderen Wachen erschossen, während Satwant Singh festgenommen und 1989 hingerichtet wurde. Indira Priyadarshini Nehru kam am 19. November 1917 in Allahabad, einer Stadt im Herzen Britisch-Indiens, zur Welt. Die Familie gehörte den Kashmiri Pandits an, einer angesehenen Gemeinschaft. Ihr Vater, Jawaharlal Nehru, prägte bereits zu dieser Zeit die politische Landschaft des Landes. Ein Mann, dessen Name später untrennbar mit der Geburt und den ersten Jahrzehnten Indiens als unabhängige Nation verbunden sein sollte. Im Anand Bhavan, dem weitläufigen Familienanwesen, erlebte die junge Indira eine von Melancholie gezeichnete Kindheit. Oft suchte sie die Nähe ihrer Mutter Kamala Nehru, doch diese lag häufig krank im Bett. Ihr Vater, Jawaharlal Nehru, war indessen als prominenter Kämpfer für die Unabhängigkeit des Landes meist abwesend, entweder auf politischen Reisen oder in britischen Gefängnissen inhaftiert. Die Distanz zum Vater füllte sich oft nur mit Briefen. Die Welt der Familie war eine des Kampfes, nicht der unbeschwerten Kindheit. Als junge Frau schloss sich Indira Gandhi, wie sie nach ihrer Heirat hieß, 1942 der Quit India-Bewegung an. Diese Kampagne forderte das sofortige Ende der britischen Kolonialherrschaft. Im September desselben Jahres nahm man sie fest. Die Monate der Haft im Gefängnis beschrieb sie später als eine Zeit, in der Schlamm in unsere Seelen drang. Erst im April 1943 konnte sie das Gefängnis verlassen und berichtete, wie der Schock, plötzlich wieder Farben zu sehen, sie beinahe in den Wahnsinn trieb. Nach der Unabhängigkeit Indiens in den 1950er Jahren schlüpfte Indira in eine informelle Rolle an der Seite ihres Vaters. Sie diente Jawaharlal Nehru als persönliche Assistentin, begleitete ihn auf zahlreichen Auslandsreisen und wurde zur Gastgeberin für hochrangige Gäste aus aller Welt. In dieser Zeit lernte sie die Mechanismen der Diplomatie und die Fallstricke der internationalen Politik aus erster Hand kennen. 1959 wählte man sie zur Präsidentin des Indian National Congress, des INC. Obwohl dieses Amt ursprünglich eher repräsentativ war, nutzte Indira Gandhi ihre Position, um die kommunistisch geführte Regierung des südindischen Bundesstaates Kerala abzusetzen. Sie zeigte früh einen kompromisslosen Willen, der sich später durch ihre gesamte politische Karriere ziehen sollte. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1964, der Indien 17 Jahre lang als Premierminister geführt hatte, betrat Indira Gandhi die offizielle politische Bühne. Sie wurde Mitglied der Rajya Sabha, des Oberhauses des indischen Parlaments, und übernahm das Ressort für Information und Rundfunk im Kabinett von Premierminister Lal Bahadur Shastri. Als Shastri im Januar 1966 unerwartet verstarb, öffnete sich ein Machtvakuum. Indira Gandhi setzte sich in der internen Wahl des INC gegen ihren Rivalen Morarji Desai durch und wurde zur Premierministerin gewählt. Viele Parteiveteranen, darunter der mächtige K. Kamaraj, unterschätzten sie als »stumme Puppe«, eine »Gongi Gudiya«, die sie leicht kontrollieren könnten. Man sah in ihr eine Frau, die sich als ideales Werkzeug der Parteibosse erwies. Doch Indira Gandhi entpuppte sich als eine Anführerin mit eisernem Willen. Sie verstand es, ihre Partei zu spalten, wenn es ihren politischen Zielen diente, oder das Land in Kriege zu führen. Sie entwickelte sich von der vermeintlichen Marionette zu einer Schlüsselfigur, die die Macht innerhalb der Exekutive zentralisierte. Ihre unnachgiebigen politischen Haltungen prägten ihre gesamte Amtszeit. Ihr politischer Aufstieg basierte nicht nur auf ihrem Willen, sondern auch auf einer charismatischen Anziehungskraft auf die Massen. Linke Reformen, wie die Verstaatlichung von 14 großen Banken im Jahr 1969, stärkten ihr Image als Verfechterin des Sozialismus und Säkularismus. Das Volk sah sie als eine Anführerin, die sich für die Armen einsetzte und die Entwicklung der gesamten Nation vorantrieb. 1967 führte Gandhi den Official Languages Amendment Act ein, der Hindi und Englisch als offizielle Amtssprachen des Landes garantierte. Diese Entscheidung sicherte ihr die Unterstützung der Bevölkerung im Süden Indiens, wo man eine Dominanz von Hindi fürchtete. In den 1970er Jahren erreichte die sogenannte Grüne Revolution unter ihrer Regierung ihren Höhepunkt. Neue Anbaumethoden und Hochertragssorten führten zu einer beispiellosen Nahrungsmittelselbstversorgung Indiens. Ein weiteres Zeichen ihrer Entschlossenheit setzte Indira Gandhi 1974. Sie autorisierte Smiling Buddha, Indiens ersten erfolgreichen Atomwaffentest. Diese Demonstration militärischer Stärke steigerte ihre Popularität erheblich und festigte das Bild Indiens als aufstrebende Regionalmacht. Doch die Jahre 1975 bis 1977 markierten eine dunkle Phase ihrer Herrschaft, die Verhängung des Ausnahmezustands. Angesichts innerer Unruhen ermöglichte ihr diese Maßnahme die Herrschaft per Dekret und die Aussetzung bürgerlicher Freiheiten. Die Polizei erhielt weitreichende Befugnisse, Ausgangssperren zu verhängen und Bürger auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Sämtliche Veröffentlichungen unterlagen einer strengen Zensur durch das Informations- und Rundfunkministerium. Während des Ausnahmezustands inhaftierte man über 100.000 politische Gegner, Journalisten und Dissidenten. Die Justiz war weitgehend entmachtet und Regierungserlasse bedurften keiner parlamentarischen Debatte. In dieser Atmosphäre des Misstrauens und der Unterdrückung spielte Indira Gandhis jüngerer Sohn, Sanjay Gandhi, eine zunehmend einflussreiche Rolle. Obwohl er kein offizielles Amt innehatte, erlangte Sanjay Gandhi während dieser Zeit enorme Macht. Er setzte die Verwaltung massiv unter Druck und nutzte die drakonischen Befugnisse seiner Mutter. Beobachter sprachen davon, dass Sanjay und seine Freunde das Land regierten und nicht das Premierministeramt, sondern das Premierministerhaus die wahren Entscheidungen traf. Im September 1976 initiierte Sanjay Gandhi ein umfassendes Zwangssterilisationsprogramm zur Geburtenkontrolle. Die Maßnahmen waren aggressiv. Männer wurden gewaltsam zur Operation gebracht, selbst wenn sie bereits sterilisiert waren. Die Bilanz des Jahres 1976 und 77: 8,3 Millionen Sterilisationen. Die Proteste gegen dieses Programm kulminierten am 18. Oktober 1976 in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, als 30 Menschen bei Polizeischüssen ums Leben kamen. Gleichzeitig führten Abrisskampagnen in Delhi, ebenfalls unter der Führung von Sanjay Gandhi und dem Bürokraten Jagmohan, zur Vertreibung von rund 700.000 Menschen. Eine dieser Aktionen am 13. April 1976 am Turkman Gate endete ebenfalls in tödlichen Polizeischüssen. Indira Gandhis Regierung ging auch militärisch hart gegen Aufstände vor. Militante kommunistische Erhebungen wurden ebenso niedergeschlagen wie der Mizo-Aufstand von 1966, bei dem erstmals in Aizawl Luftangriffe eingesetzt wurden, eine Premiere in der indischen Militärgeschichte bei internen Konflikten. Nach den Parlamentswahlen von 1977, die sie nach dem Ausnahmezustand überraschend verlor, kam im Bundesstaat Punjab die Sikh-Mehrheitspartei Akali Dal an die Macht. Indira Gandhi, die nach einer dreijährigen Unterbrechung 1980 erneut Premierministerin wurde, versuchte, diese Partei zu spalten. Um die Akali Dal zu schwächen, unterstützte Gandhis Kongresspartei den orthodoxen religiösen Führer Jarnail Singh Bindranwale dabei, in der Politik des Punjab prominent zu werden. Bindranwale, dessen Organisation Damdami Taksal bald in Gewalt verwickelt war, wurde beschuldigt, den Mord an Jagat Narain, dem Eigentümer der Zeitung Punjab Kesari, angestiftet zu haben. Danach distanzierte er sich vom Kongress und forderte eine größere Autonomie für den Punjab. Im Juli 1982 zogen Bindranwale und etwa 200 bewaffnete Anhänger in ein Gästehaus nahe des Goldenen Tempels ein, dem heiligsten Ort der Sikhs in Amritsar. Bis 1983 verwandelte sich der gesamte goldene Tempelkomplex in eine Festung militanter Sikhs, die leichte Maschinengewehre und halbautomatische Gewehre dort einlagerten. Am 23. April 1983 schoss man A.S. Atwal, den stellvertretenden Generalinspekteur der Punjab-Polizei, beim Verlassen des Tempelkomplexes nieder. Harchand Singh Longowal, der Präsident der Akali Dal, machte Bindranwale für den Mord verantwortlich. Die Spannungen spitzten sich immer weiter zu. Im Juni 1984 befahl Indira Gandhi die Operation Blue Star. Das indische Militär stürmte den Goldenen Tempel, um Bindranwale und seine Anhänger zu entfernen. Bei der Operation setzten die Streitkräfte Panzer und schwere Artillerie ein. Der Akal Tacht Schrein, einer der wichtigsten Schreine der Sikhs, wurde dabei schwer beschädigt, die kostbare Sikh-Bibliothek zerstört. Die offiziellen Zahlen der indischen Armeeangehörigen, die bei der Operation Blue Star starben, lagen bei 83 Getöteten und 249 Verwundeten. Der Journalist Shekhar Gupta sprach jedoch von 136 Getöteten und etwa 220 verwundeten Armeeangehörigen, was die höchsten Opferzahlen in einer heimischen Militäroperation darstellte. Die Zahl der zivilen Todesopfer im Goldenen Tempel reichte von Hunderten bis zu Tausenden. Offizielle Angaben nannten 493 Tote. Brahma Chelani, der einzige ausländische Reporter vor Ort, schätzte die Zahl der Toten auf etwa 780 Militante und Zivilisten sowie 400 Soldaten. Sikhs in Indien und Übersee kritisierten die Operation Blue Star scharf. Es kam zu Meutereien von Sikh-Soldaten und Rücktritten von Beamten. Man warf Indira Gandhi vor, den Angriff aus politischen Gründen befohlen zu haben, um sich vor den Ende 1984 geplanten Parlamentswahlen als starke Anführerin zu präsentieren. Nach der Operation Blue Star erhöhte sich die wahrgenommene Bedrohung für Gandhis Leben erheblich. Das Intelligence Bureau, der indische Nachrichtendienst, entfernte aus Furcht vor einem Attentat alle Sikhs aus ihrer persönlichen Leibwächterstaffel. Doch Indira Gandhi fürchtete, eine solche Maßnahme könnte ihr Image als Anti-Sikh verstärken. Sie wollte nicht den Anschein erwecken, eine ganze Religionsgemeinschaft zu stigmatisieren. Deshalb befahl sie der Polizei von Delhi, ihre Sikh-Leibwächter wieder einzustellen. Darunter war auch Bean Singh, der ihr persönlicher Favorit war und den sie seit 10 Jahren kannte. Ein Vertrauen, das ihr zum Verhängnis werden sollte. Nach den Schüssen im Garten ihrer Residenz in Neu-Delhi wurde Indira Gandhi sofort ins All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, gebracht. Trotz intensiver Bemühungen der Chirurgen war sie bereits bei der Ankunft klinisch tot. Um 14.20 Uhr wurde sie offiziell für verstorben erklärt. Die Autopsie dokumentierte zahlreiche Schussverletzungen. Das Attentat war ein Racheakt für die Operation Blue Star vom Juni 1984, bei der das Militär den Goldenen Tempel in Amritsar gestürmt hatte. Trotz Warnungen des Geheimdienstes hatte Gandhi persönlich darauf bestanden, ihre Sikh-Leibwächter wieder einzustellen, um ihr Image als säkulare Führerin zu wahren. Erst um 18 Uhr informierte das Fernsehen die Bevölkerung. Während einer 12-tägigen Staatstrauer wurde Gandhis Leichnam im Teen Murti Bhavan aufgebahrt, bevor sie am 3. November in Shaktistal eingeäschert wurde. Ihr Sohn Rajiv Gandhi entzündete den Scheiterhaufen. International löste der Tod Bestürzung aus, doch im Inland folgten blutige Pogrome, bei denen Schätzungen zufolge über 8000 Sikhs getötet wurden. Die Justice Takar Commission untersuchte später die Verschwörungshintergründe. Während Gandhi international als Frau des Jahrtausends geehrt wurde, bleibt ihr Erbe durch den Ausnahmezustand 1975 bis 1977 und die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen, die im Jahr 2008 zur Ernennung ihrer Mörder zu Märtyrern durch den Akal Takt führten, ambivalent. Indira Gandhi trug den Beinamen Eiserne Lady Indiens, eine Bezeichnung, die ihre zähe Persönlichkeit widerspiegelte. Ihr Hauptvermächtnis war das standhafte Vorgehen gegen amerikanischen Druck, um Pakistan zu besiegen und Bangladesch zu befreien. Sie verantwortete Indiens Eintritt in den Kreis der Atommächte und neigte in der Außenpolitik zum sowjetischen Block, obwohl Indien offiziell Teil der blockfreien Bewegung war. 1999 kürte die BBC Gandhi in einer Online-Umfrage zur Frau des Jahrtausends. 2012 stufte eine Umfrage von Outlook India sie als siebtgrößte Inderin ein. Das Time Magazine zählte sie 2020 zu den 100 mächtigsten Frauen des letzten Jahrhunderts. Sie war die einzige Frau, die das Amt des Premierministers von Indien bekleidete. Zahlreiche Orte tragen ihren Namen. Der Indira Gandhi International Airport in Neu-Delhi, die Indira Gandhi National Open University, eine der größten Fernuniversitäten der Welt, und der südlichste Punkt Indiens, Indira Point. Kritiker werfen ihr vor, die interne Parteidemokratie im Kongress beschädigt und die Unabhängigkeit der Justiz geschwächt zu haben. Auch die Förderung einer Kultur des Nepotismus in der indischen Politik verbindet sich mit Indira Gandhi. Der Ausnahmezustand von 1975 bis 1977 bleibt als dunkle Periode in der indischen Demokratie Teil ihres Vermächtnisses, ebenso die während dieser Zeit verabschiedete 42. Verfassungsänderung, obwohl man sie später verwässerte. Im türkischen Slang beschreibt der Begriff Indira Gandhi korrupte oder unethische Geldbeschaffung. Satwant Singh, der Attentäter, und Keha Singh, der wegen Verschwörung verurteilt wurde, erklärte der Akal Takht im Jahr 2008 zu Märtyrern des Sikhismus. Jedes Jahr am 31. Oktober begeht man ihren Todestag am Sri Akal Takht Sahib als Märtyrertag. Rajiv Gandhi, der seine Mutter Indira nach dem Attentat vom 31. Oktober 1984 als Premierminister beerbte, wurde 1991 ebenfalls ermordet.